Herzlichen Dank, dass wir schon so miteinander einsteigen dürfen. Für alle, die, oh, wunderschön, kriege ich nicht herrliche Rosen? Wunderbar. Ihr wisst ja, dass es gefährlich ist, Rosen zu verschenken. Ich will das gleich schon mal so ein bisschen sagen. Ich habe in einem Ehevortrag den Männern eben empfohlen, schenkt einfach mal euren Frauen öfter mal einen Rosenstrauß. Und ein Mann hat das gemacht. Und er kam dann mit dem Rosenstrauß nach der Arbeit nach Hause, einen richtig schönen Rosenstrauß, und schenkte ihn seiner Frau, die kommt an die Türe und er sagt, hier schenke ich dir. Und sie nimmt ihn, guckt ihn an, haut ihn rechts und links ihm um die Ohren und sagt, mit wem hast du mich betrogen? Gefährlich. Gefährlich, wenn du nie deiner Frau Blumen geschenkt hast. Gefährlich, und was ungefährlich ist, nimmt Gänseblümchen, die tun nicht weh. Blumen schenken tut einfach gut. Wir werden vieles auch noch heute so ein bisschen über die Blumen sehen und hören. Ich liebe Blumen, ich schenke meiner Frau öfter welche. Und das ist auch sicherlich gut so. Nicht damit das Blumengeschäft verdient, sondern damit wir miteinander einfach uns auch an schönen Dingen freuen. An der Schöpfung ist ja immer wieder etwas Großartiges. Es geht heute nicht nur um Gemeinsamkeiten, es geht um Rituale, es geht um Gespräche, es geht um den Alltag, es geht um Festtag, es geht um Ziele. Das alles wollen wir versuchen, heute Nachmittag zu behandeln. Nochmal für alle die, die gestern nicht da waren. Es geht jetzt also los und wir haben um 15.30 Uhr eine Kaffeepause. Die brauchen wir dann vielleicht auch. Nicht, dass wir dann richtig wieder wach sind, falls jetzt jemand einschläft. Ich sagte das gestern Abend schon, ihr schlaft unter dem Segen Gottes und das ist gut. Und ihr müsst es nicht so machen, wie ich es in der Bibelschule erlebt habe, gar nicht allzu weit von hier. Ich war ja 3 Jahre, 1965 bis 68 in Brake und dann schlief ein Kollege ein mitten im Unterricht und wir hatten die Gepflogenheit, auch am Anfang der Stunde und am Ende der Stunde zu beten. Und er schnarchte neben mir und der Lehrer, der Dozent hat das nicht mitgekriegt. Ich haute ihm in die Rippen. Ich sage, steh auf, du musst beten. Dann springt der Kerl auf, mitten im Unterricht und fängt an zu beten. Und ich glaube, der liebe Gott hat auch Humor gehabt im Himmel. Der hat köstlich mitgelacht, wie wir auch im Unterricht. Also falls nachher jemand aufspringt, mittendrin und anfängt zu beten, dann wisst ihr, irgendwas hat dieser Mensch falsch begriffen. Das muss man einfach sehen. Aber wir sind beieinander, über Ehe zu sprechen. Wisst ihr eigentlich, warum ihr verheiratet seid? Das Mittel, was Gott sich ausgedacht hat, wenn es um Ehe geht, ist das Mittel gegen Einsamkeit. Wir leben heute in einer Welt, wo die Leute wahnsinnig viel Glück erleben wollen in der Ehe. Unheimlich viel Erfüllung erfahren wollen. Das spielt eine ganz große Rolle. Die Emotionen müssen ständig überschwappen. Wenn man sich über die Jahrtausende die Ehen anschaut, dann waren es in allererster Linie Zweckgemeinschaften. Und der Zweck der Ehe ist Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft gehört Sexualität, zur Gemeinschaft zählt Schönheit, Streicheleinheiten, vieles andere. Aber der Zweck der Ehe, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und wir erleben heute eine Situation, die Single-Haushalte nehmen wahnsinnig zu. Das ist eigentlich von der Bibel her überhaupt nicht zu sehen. Und ich möchte uns dazu einen Text lesen, gleich zu Anfang, aus dem Prediger. Kennen wir sicherlich alle. Noch etwas Sinnloses habe ich auf dieser Welt beobachtet. Prediger Kapitel 4 von Vers 7. Und was sagt der Prediger Salomo? Manch einer lebt völlig allein, sinnlos. Niemand ist bei ihm, auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben. So vergeudet man nur seine Zeit. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen, doch wie soll einer allein warm werden? Im Höchstfalle mit Wärmflasche. Nicht? Dann schafft man das noch. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell entzwei. Interessant, tausende von Jahren alt, dieser Text, großartig. Und ich habe uns ein Bild dafür mitgebracht, ein kleines Seil. Nimm niemals ein Seil und versuch dich damit zu erschießen oder aufzuhängen. Ich war in einem großen Liebeskummer mal. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Liebeskummer lohnt sich auf der einen Seite, kann aber sehr dramatisch sein. Ich hatte eine Freundin und die hat mir dann geschrieben, ja, Arno, vielleicht irgendwann später, vielleicht. Und das war so ein Absagebrief. Ich habe mein Auto genommen, hatte einen Strick im Auto, habe meinen alten VW dahingestellt, sah den Baum und nahm den Strick in die Hand und war schon auf dem Weg zum Baum. Liebeskummer kann manchmal so schrecklich sein, dass man meint irgendwo, man kann nicht mehr weiterleben. Aber es ist kein Mensch so wertvoll, dass du dir für diesen Menschen selber das Leben nehmen solltest. Niemals. Und dazu, ob Gott dann zu mir gesprochen hätte, ich weiß es nicht, ob es wirklich so war. Auf jeden Fall, warum willst du dich aufhängen? Wegen dieser Frau, die du noch gar nicht wirklich kennst? Nein. Und ich fing an zu weinen im Auto und habe gesagt, Herr Jesus, ich begreife die Welt nicht und ich begreife die Frauen auch nicht. Lass mich erstmal in Ruhe mit all den Frauen. Und ich bin dann zurück, habe meine Arbeit gemacht und erst Monate später habe ich dann die Frau meines Lebens gefunden und bin dankbar, mit ihr vieles gemeinsam auch zu haben, zu erleben. Und ich denke, das ist wichtig. Eine dreifache Schnur, schreibt der Prediger, reißt nicht so leicht entzwei. Eins könnte man kaputt reißen, aber drei nicht. Das heißt also, du, dein Partner und Jesus. Ihr drei gehört zusammen. In einer christlichen Ehe will sich Jesus darum wickeln. Und wenn du diesen Strick hier näher anguckst, du siehst nicht, welches Seil wo ist. Und darum ist es auch wichtig für euch als Ehepaar, dass ihr wisst, einer wickelt sich um den anderen und einer dreht sich noch mit um euch. Und das ist Jesus selber. Eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht entzwei. Hier steht etwas ganz Realistisches. Da steht nicht, reißt nie entzwei. Es gibt auch Ehebrüche. Es gibt auch Zerreißen, wo man einfach merkt, hier ist etwas so zerrissen und es heilt nicht mehr. Da ist Ehebruch geschehen und da sind viele Scherben, da ist sehr viel kaputt gegangen. Da sind die Gemeinsamkeiten auf einmal überhaupt nicht mehr zu sehen und das ist natürlich ganz schrecklich. Der Prediger schreibt also, eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht entzwei. Wer wickelt sich um deine Ehe? Gestern sprachen wir über das Wörtchen Ehe. Hier ein Egoist, deine Egoistin und in der Mitte der Herr. Wer ist Herr deiner Ehe? Ist Christus die Mitte wirklich oder gibt es andere Mitten? Ehe, etwas sehr Schönes, Anstrengendes. Ich finde die Ehe anstrengend. Ich muss mir immer wieder Gedanken machen und ich will mir das auch. Ich habe meiner Frau noch gestern Bilder geschickt von hier, ich habe ihr mitgeteilt, wir haben heute, gestern Abend noch miteinander telefoniert. Es ist nicht anstrengend schön, sich immer wieder auf den anderen einzustellen, immer wieder zu erfahren, wie geht's dir, was ist und sich Gedanken zu machen, ist aber auch wunderschön. Und zu entdecken, wir haben vieles gemeinsam. Meine Frau hat einen grünen Daumen und ich auch. Das heißt also, wir lieben es, Pflanzen in der Wohnung zu haben, außerhalb zu haben. Eine große Gemeinsamkeit, alleine jetzt, was Garten angeht, einfach schöne Dinge zu entdecken. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, was habt ihr alles gemeinsam? Gemeinsam Schulden? Gemeinsam Kinder? Gemeinsam Ärger mit Eltern und Schwiegereltern? Ich weiß es nicht, was eure Gemeinsamkeiten sind. Es ist wichtig, dass man viele Gemeinsamkeiten hat. Und ganz wichtig eben auch das zu entdecken. Eine Gemeinsamkeit ist die gegenseitige Liebe. Und wir wollen das noch einmal üben, haben wir ja gestern schon gemacht. Und auch die Gäste, die von außerhalb kamen, kennen diese drei wunderbaren Worte. Ich liebe dich. Gestern Abend geübt. Wer hat es denn heute schon einem Partner gesagt? Hebt mal die Hände. Oh, toll. Die anderen dürfen es noch. Ja? Und man kann es nicht oft genug sagen, wenn es ehrlich gemeint ist. Und wir üben jetzt. Ich denke, dazu stehen wir mal auf. Das tut jetzt gut. Ich sage es nur vor und ihr antwortet. Ich liebe dich. Glaubt keiner. Noch einmal. Ich liebe dich. Bitte vergib mir. Ich vergebe dir. Und heute ein neues Wort, neuen Satz. Du bist wertvoll. Nochmal. Du bist wertvoll. Und jetzt guckt euch doch mal in die Augen und sagt es dem anderen. Du bist wertvoll. So, wir bleiben einfach mal stehen, wenn du kannst, auf die Zehenspitzen stellen, die Arme mal richtig weit hochstrecken. Oh, und ausatmen. Oh, und nochmal. Oh, und gleich nochmal. Oh, und nochmal zum vierten. Dankeschön, ihr dürft wieder Platz nehmen. Im Moment braucht keiner einen Kaffee, der Sauerstoff ist im Gehirn, ist einfach da. Ehe ist ja auch dazu da, gemeinsam Probleme zu lösen. Und heute Nachmittag habe ich etwas vor. Ich habe eben schon ein Paar gebeten, mir zu helfen bei meiner Predigt. Und zwar Andreas und Lisa, sie werden mir jetzt helfen. Ihr seid alle wunderschön angezogen. Ich habe keinen Nackt hier reinkommen sehen, auch keine Unterwäsche reinkommen sehen. Manchmal gibt es ja auch irgendwo solche Veranstaltungen. Ich habe die zwar nie so erlebt. Aber heute geht es darum, dass ihr euch gegenseitig bekleiden sollt. Ihr habt heute Morgen garantiert in den Kleiderschrank geguckt, vielleicht schon gestern Abend Sachen rausgesucht, das ziehe ich morgen an. Oder ich weiß nicht, wie viele Männer ihren Frauen sagen, kannst du mal raussuchen, was ich heute anziehen soll? Hast du einen eigenen Geschmack, du als Mann? Oder ziehst du nur das an, was deine Frau will? Ich packe immer meine Koffer selber. Ich weiß, was mir steht und was mir gefällt. Und ich brauche wohl meine Frau zum Bestätigen, aber mehr nicht. Und ich denke, das tut auch gut, dass man weiß, was man will. Das Interessante ist, da möchte ich euch Frauen sagen, ihr macht euch alle so schön. Wofür eigentlich? Für uns doch. Ich selber sehe mich doch kaum, oder siehst du dich? Kaum, du musst dich vor den Spiegel stellen, guckst nur ein bisschen an dir runter. Was hinten ist, weißt du überhaupt nicht. Nicht, aber du machst dich schön. Kleider, kleiden. Und natürlich sollten wir darauf achten. Ich denke an jenes Ehepaar, die große Ehenot hat, eine riesengroße Krise. Und sie kam und sagt, mein Mann hat mich betrogen mit der Sekretärin. Sollte ja oft geben. Und wir kamen dann ins Gespräch mit ihr. Und irgendwann sind wir dann noch dichter in der Richtung gekommen. Ich sage, wo liegen denn die Ursachen? Gibt es denn miteinander noch Zeiten, wo ihr kuschelt miteinander, miteinander Sex habt? Nee, sagt sie, schon lange nicht mehr. Ich schlafe in meinem Trainingsanzug. Ich sage, wie bitte? Ich sage, dann weiß ich auch nicht, was ich mit meiner Frau anfangen sollte, wenn die ewig im Trainingsanzug im Bett liegt. Ich sage, das finde ich also seltsam. Nicht? Und so gibt es manchmal Situationen, wo wir uns wundern. Und unsere Kleidung soll ja etwas unterstreichen. Die Verpackung unterstreicht die Schönheit. Und natürlich, die schöne Verpackung packen wir doch gerne aus, ihr Männer, oder nicht? Packt ihr nicht gerne eure Frauen aus? Oder ist die schon komplett ausgepackt, wenn ihr kommt? Das mag natürlich auch sein. Herrliche Geschenke, die man auspackt. Aber wir wollen jetzt heute Mittag jemanden einpacken. Und zwar habe ich die beiden gebeten, hier nach vorne zu kommen und mir ein bisschen zu helfen. Und zwar geht es um die Kleiderkammer Gottes. Und in Kolosser Kapitel 3, ich habe gestern schon einige Verse davon gelesen, steht einiges. Und ich werde uns das immer nur wortweise zitieren. Das heißt Kolosser 3, Verse 12 bis 14. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Bevor wir in die Kleiderkammer gehen, dürft ihr als Paar euch selber entdecken. Ihr seid von Gott auserwählt. Ist das nicht wunderschön? Gott hat euch auserwählt. Ihr seid erwählte Leute. Gott hat nicht den Partner ausgewählt für dich, das meinen ja viele Menschen. Er hat dir nicht einfach gesagt, die Frau, den Mann musst du heiraten. Der Herr hat mir gezeigt, du sollst die Frau für mein Leben sein. Ich erinnere mich an meine Bibelschulzeit. 1968 wurde ich soweit, dann habe ich absolviert. Und das Verrückte passierte folgendermaßen. Da gab es ein Mädel, die dort auch studiert hatte. Und das Verrückte war dann, drei junge Männer nach der Absolvierung stürzten alle auf diese eine Frau und haben gesagt, der Herr hat mir gezeigt, du sollst meine Frau werden. Da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein, nicht? Welcher Herr war das denn? Der Herr Sehnsucht? Der Herr Eros? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie hat keinen von den dreien nachher geheiratet. Wir meinen manchmal, Gott hat die Frau oder den Mann für dich ausgesucht und den musst du heiraten. Liebe besteht nur auf freiwilliger Ebene. Das heißt, Gott hat euch auserwählt, er kannte euren Weg aber er lässt uns Entscheidungsfreiheit. Gott zwingt dich nicht, diesen Menschen zu heiraten. Es gab früher mal ein Buch, das hieß »Dir war sie bestimmt«. Und dieses Buch hat unheimlich viel Unheil gebracht bei vielen, vielen Christen. Also Gott hat diese Frau für mich bestimmt. Aber die Frau hat jetzt einen anderen geheiratet. Irgendwann wird der Typ dann sterben, dann werde ich sie heiraten. So ein Quatsch. Du selber trägst eine Verantwortung auch in der Entscheidung für einen Menschen. Gott zwingt dich nicht, einen Partner zu heiraten. Er hat dich nicht gezwungen. Und wir wissen gewisse Umstände, die ja auch dazu geführt haben. Aber ihr seid von Gott auserwählt als seine Kinder, nicht als Ehepaar, als seine Kinder. Wisst ihr, worüber ich traurig bin? Du vielleicht auch nicht. Im Himmel gibt's keine Ehe mehr. Der eine, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ist dann schon nach 50, 60 Jahren oder vielleicht erst nach 10 oder schon nach 10. Und die anderen sagen, wie? Ja, wie, ich weiß nicht, wie es sein wird. Auf jeden Fall ist Ehe eine irdische Einrichtung, keine himmlische. Das sollten wir eindeutig sehen. Gott hat es so gewollt, dass Mann und Frau zusammengehören. Gott hat uns auserwählt, für alle Ewigkeit bei ihm zu sein. Nur die Ewigkeit wird anders sein, wie wir sie hier jetzt erleben. Und dann schreibt Paulus, ihr seid Heilige. Bist du ein Heiliger oder ein Scheinheiliger? Manche scheinheiligen Leute gibt's ja. Die haben nur den Schein eines Wesens, einer Hingabe an Gott. Aber Heilige sind Menschen, die ganz Gott gehören. Ihr seid Geliebte, Geliebte von Gott. Und wenn du dich geliebt weißt von Gott, dem Vater, ist es viel einfacher, auch den Partner zu lieben. Und ihr seid Gesegnete. Gott hat euch auserwählt und zu seinen Kindern gemacht. Einen gemeinsamen Vater im Himmel zu haben, ist großartig. Und unter dem Segen Gottes zu stehen, schon ganz am Anfang der Bibel steht ja, und Gott segnete sie. Mann und Frau, sie stehen und ihr steht unter dem Segen Gottes, eure Ehe. Und Gott hat Mann und Frau gesegnet. Alle anderen Beziehungen in der Richtung, von denen wir heute ständig überall hören, stehen nicht unter dem Segen Gottes. Auch das sollten wir einfach sehen. Gott hat Mann und Frau gesegnet, weil er Paare wollte. Er wollte das Gegenüber. Und eine Frau und ein Mann sind jeweils Gegenüber, und das sollten wir auch entdecken für uns. Wir sind gleichberechtigte Bündnispartner. Wir sprechen ja von einem Ehebund. Und dieser Bund ist etwas ganz Entscheidendes und ganz Wichtiges. Wir haben einen Bund geschlossen. Und dieses Bündnis kann man nicht einfach von einer Seite nur lösen. Die Griechen haben das ja jetzt im Moment ganz stark versucht, gewisse Bündnisse zu lösen. Aber auch der Ehebund kann nicht nur einseitig gelöst werden. Und da bin ich auch froh, dass der Gesetzgeber Hilfe gegeben hat. Wenigstens ein Jahr Trennung, damit man in diesem Jahr sich noch einmal überlegt, gibt es nicht doch Raum der Versöhnung, einen neuen Anfang? Schon alleine das deutsche Gesetz orientiert uns und sagt, Leute, so schnell nicht, sondern versucht wieder einen Weg zueinander zu finden. Nun aber lasst uns ein wenig in die Kleiderkammer Gottes gehen. Ich darf euch beide bitten, hier nach vorne zu kommen. Und wir wollen uns das erste Kleidungsstück anschauen. Und du zeigst uns, was da draufsteht. Du kannst es lesen. Es ist Erbarmen. Okay, du darfst es deinem Mann anheften. Erbarmen. Hab doch Erbarmen und heirate mich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das so gesagt hat. Aber Erbarmen hat ja mit Barmherzigkeit zu tun. Und der Wortursprung von Barmherzigkeit heißt eigentlich Gebärmutter. Hast du das gewusst? In der Gebärmutter entsteht Leben und wird Leben bewahrt. Und das heißt, wenn ein Mensch barmherzig ist, versucht er, dass Leben entsteht, nicht nur in der Zeugung, sondern generell im Leben, dass das Leben lebenswert ist und dass das Leben bewahrt wird. Das heißt also, durch Barmherzigkeit wird Leben bewahrt, geschützt. Und das ist das erste Kleidungsstück, von dem Paulus hier spricht. Seid barmherzig, habt Erbarmen miteinander. Das heißt also, dass wir uns des anderen erbarmen. Du brauchst meine Barmherzigkeit, du brauchst mich und ich brauche dich. Wenn du am Morgen also in die Kleiderkammer Gottes gehst, Denk daran, es geht um das Erbarmen, das du haben darfst mit deinem Ehepartner, das Erbarmen mit den Menschen, denen du begegnest. Barmherzigkeit ist etwas Großartiges. Wir wissen, Gottes Wesen ist Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. So steht es im Psalm 103. Und das heißt also, von Gott, dem Vater, zu lernen, barmherzig zu sein im Umgang miteinander. Das ist das Allererste. Da geht es noch gar nicht so sehr um die Liebe. Da geht es um die Barmherzigkeit. Habt Erbarmen. Erbarmen ist eine Herzensangelegenheit. Ich will Erbarmen haben mit dir in deinem Leben. Habt ein Herz füreinander, das sich des anderen erbarmt. Der Partner braucht dich und du brauchst ihn. Habt Erbarmen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch hier sitzen und schon große Kinder haben. Habt ihr schon verheiratete Kinder? Wer hat verheiratete Kinder? Hebt mal die Arme. Etliche. Und? Habt ihr sie losgelassen? Ja. Ist gefährlich, wenn man es nicht macht. Ich denke an eine Frau, die zu mir kam und sagte, Bruder Karwol, ich habe eine ganz große Not. Mein Mann geht erst zur Mama und futtert sich voll, wenn er von der Arbeit kommt, und ich habe ihm lecker gekocht, aber er hat keinen Appetit mehr. Dann habe ich mit ihm gesprochen. Ich sage, ich verbiete dir jetzt ein halbes Jahr deine Mutter zu besuchen. Nein, das geht nicht. Doch, ich sage, ich habe meine Mutter ein ganzes Jahr lang nicht besucht, weil sie meine Frau nicht angenommen hat. Ich sage, entweder du verlierst uns beide oder nimmst uns beide an. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und er hängt an seiner Frau. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir Eltern auch unsere Kinder loslassen. Sie sind kein Besitz, sie sind nur Leihgabe, das sollten wir sehen. Darum seid barmherzig. Seid barmherzig, aber auch nicht nur ihr als Paar, sondern wir alle im Umgang miteinander. Das nächste Kleidungsstück heißt Freundlichkeit. Wisst ihr, was ich mir manchmal wünschte? Ich könnte mich so klein machen wie eine Maus und bei euch zu Hause sein, aber ihr werdet die Fallen aufstellen, dann wird es gefährlich. Nicht? Oder Gift legen, das ist auch gefährlich. Aber gerne irgendwo mal zuzuhören, wie freundlich geht ihr miteinander um?
Brummig.
Freundlichkeit ist etwas Wunderschönes, dem anderen freundlich zu begegnen. Das zweite Kleidungsstück am Morgen, das du anziehst, aus der Kleiderkammer Gottes nimmst, ist freundlich zu sein, mit dem anderen freundlichen Umgang zu haben. Ich weiß, dann gibt's den Morgenmuffel. Den sollte man nicht am Morgen irgendwie gleich mit vielen tausend Sachen zutexten. Nicht, dann geht das nicht, sondern erst mal den anderen wach werden lassen. Nun, du darfst gerne deinen Partner wach küssen, wenn er das mag. Nicht, vielleicht aber auch nicht. Aber wichtig ist dir auch das, gemeinsam zu entdecken. Nicht, der eine geht abends spät ins Bett und der andere sagt also, ich stehe am Morgen sehr früh auf. Das sind also schon Unterschiedlichkeiten. Aber seid freundlich auch in der Richtung miteinander. Schaut euch öfter in die Augen. Vergesst nicht, das Lob dem anderen zu sagen und Freundlichkeit zu üben. Das muss man immer wieder. Auch ein Stück lächeln. Ich habe manchmal den Eindruck, die Christen ganz besonders gehen fast immer zur Beerdigung. Denn im Gottesdienst meint man das fast immer. Nicht, man muss immer streng sein. Man muss immer traurig sein. Wir haben fast immer ein ganzes Fass Essig verschluckt. Nicht, und meine dann irgendwie, das sei die Freundlichkeit. Nein. Dein Partner ist auch ein Freund, ist deine Freundin. Und geh damit freundlich um. Das heißt, im Wort, im Tonfall, im Anschauen, im Mitteilen, das alles gehört dazu. Neben dir sitzt der beste Freund, die beste Freundin. Ich weiß, ein Mann braucht einen Freund und eine Frau braucht eine Freundin, ganz wichtig. Aber noch wichtiger ist, dass du deinen Partner auch als Freund oder Freundin für dich entdeckst. Such täglich einen Grund, deinem Partner, deiner Partnerin Freundlichkeit zu erweisen. Machst du dir Gedanken? Ich mache mir oft Gedanken um meine Frau. Wie geht's ihr wohl jetzt? Was braucht sie? Worüber wird sie sich freuen? Eben ein Foto geschickt oder mal schnell zu sagen, du, ich denke an dich, du bist mir so wertvoll, du bist hübsch. Warum nicht dem anderen Freundlichkeiten erweisen? Der andere ist doch Freund oder ist dein Partner dein Feind? Wer will von euch immer gewinnen? Wer will Sieger sein? Dann seid ihr beide Verlierer. Der andere ist Freund und niemals Feind. Und das nächste Kleidungsstück heißt Demut. Wir wissen ja, Petrus schreibt davon, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Demut heißt erstens Gott Recht geben und auch den anderen höher zu achten wie sich selbst, als sich selbst. Das ist Demut. Das heißt, den anderen wertschätzen, den anderen höher zu achten. Es gibt viele, viele Ehen, wo der Mann eben meint, hier habe ich das Sagen, du hast mir zu gehorchen, Daumen runter. Steht nirgendwo in der Bibel. Wisst ihr, was in meiner Bibel steht, was Paulus schreibt? Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde liebt. Liebst du deine Frau so, du als Mann, wie Christus die Gemeinde liebt? Der hat sich total für sie hingegeben. Total da. Das haben viele Männer vergessen. Viele Männer meinen, sie müssten die großen Machos sein. Nein, Gott widersteht dem Stolzen. Aber er schenkt dem Demütigen Gnade. Das, was du hast und was du bist, ist Geschenk. Du kamst nackt auf die Welt und du wirst nichts mitnehmen. Das heißt also, es macht uns demütig. Mut zu haben, den anderen höher zu achten, das ist wirkliche Demut. Lernt es auch als Ehepaar, bescheiden zu sein. Lernt es auch als Ehepaar, dankbar zu sein für all das, was ihr habt. Fügt euch in die Möglichkeiten und Grenzen. Natürlich dürfen wir immer wieder auch bis an die Grenzen gehen. Und vieles können wir dazulernen, gar keine Frage. Aber manch einer geht dann über die Grenzen hinaus. Demut, den anderen höher achten. Und das nächste ist die Sanftmut. Den Mut, sanft zu sein. Und das ist nicht einfach. Das ist ein uraltes Wort, Sanftmut. Mutig, zartfühlend zu sein. Sanft heißt ja so ganz zart. Du kannst es gar nicht hören, nicht wahr? So zart streichle ich jetzt hier übers Mikro. Sanftmut heißt also, die Gefühle des anderen nicht kaputt machen. Den Mut zu haben, zart und liebevoll und vorsichtig und behutsam mit dem anderen umzugehen. Auch dein Mann ist zerbrechlicher in seiner Gefühlswelt, wie du als Frau manchmal denkst. Und deine Frau ist sehr gefühlsvoll und auch zerbrechlicher. Geht sanftmütig miteinander um. Habt den Mut zur Zartheit. Habt den Mut, auch feinfühliger miteinander umzugehen. Ich weiß, es ist nicht einfach, mit einem fremden Menschen zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr, als ihr geheiratet habt, ihr Frauen, habt ihr bezüglich eurer Männer aus dem Elternhaus eures Mannes eine Gebrauchsanleitung mitgekriegt, wie man mit dem Typen umzugehen hat? Wir kriegen ja heute für alle Maschinen irgendwelche Gebrauchsanleitungen. Kann man alle nicht richtig lesen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich probiere fast immer so und sage, ach, okay, das habe ich jetzt einigermaßen begriffen. Und so machen es ja manche auch. Aber du hast keine Gebrauchsanleitung für deinen Mann, für deine Frau bekommen. So ein Typen, so eine Frau hast du geheiratet. Und du weißt nicht, wie man mit ihr umgeht. Und es ist immer wieder ein Lernprozess. Das heißt also, Sanftmut zu haben, den Mut zur Zärtlichkeit und zu entdecken, ich brauche den anderen und er braucht mich, aber ich will vorsichtig und behutsam mit ihm umgehen. Ein Ja zu den Gefühlen zu haben des anderen. Und wir sprachen gestern schon in der Ich-Form darüber. Ich fühle so, ich meine so. Und das ist auch ein Ausdruck von Sanftmut. Dass wir nicht dem anderen eins vor den Latz donnern, sondern dass wir voller Sanftheit mutig so mit ihm umgehen. Habt Ja, ein Ja zu euren Gefühlen, aber auch zu eurer Lust. Entdeckt die Freude aneinander. Den anderen zu streicheln, tut dir das gut? Wir werden heute Abend noch ein wenig über Sexualität reden. Und ganz wichtig ist, den anderen wirklich zu streicheln. Nicht nur im Intimbereich. Warum nicht mal ihm den Nacken kraulen, ihr den Nacken kraulen, über die Wange fahren? Meine Mutter hatte eine furchtbare Angewohnheit. Die hat mich immer in die Wangen gekniffen. Oh, es war schrecklich. Ich habe ihr das oft gesagt. Ich sage, Mutti, ich mag das nicht. Schon wieder reingekniffen. Es war scheußlich. Also bitte mach das nicht, wenn der andere das nicht will. Nicht manch einer möchte ja gern gekniffen werden oder gebissen werden. Nicht okay. Und es gibt ja Situationen einfach, wo man miteinander ja sich verliert und den anderen beißt. Das darf man auch, wenn es dann keine tiefe Wunde gibt, sondern nur einen blauen Fleck. Das ist ja nicht weiter schlimm. Aber den Mut zu haben zur Zärtlichkeit, den anderen streicheln. Männer und Frauen brauchen das. Ich verstehe viele Menschen jetzt nicht, die auch die Frauen, die komplett alle ihre Haare irgendwo zustecken. Da denke ich, hoppla Leute, sind das so komische, erotische Dinge. Aber dem anderen mal über den Kopf zu streicheln, tu das doch. Natürlich kann das gefährlich sein. Nicht einer meiner Söhne hat das mal so schrecklich erlebt. Er stand neben mir, so ein kleiner Knirps von 3-4 Jahren. Und ich verabschiedete die Leute. Und dann kamen die alten Leutchen und streichelten ihn und führten und griffen ihm über den Kopf und er war wütend und zornig, er mochte das nie. Und hatte eine alten Tante voll in den Po gebissen und er hat laut aufgeschrien, au! Dann habe ich ihm eingeflüstert, Gunnar, hast du richtig gemacht. Überleg einmal, du würdest dich nachher da draußen an die Türe stellen und jeder von den 100 Leuten oder 150 Leuten würde dir über den Kopf streicheln. Ne, hör auf, ich will nicht. Aber dein Partner darf das und danach sehnst du dich. Sanftmut auch an der Stelle deutlich zu machen. Und dann gibt es das andere, das heißt Geduld, das nächste Kleidungsstück. Und dann beten wir, Herr, mach mich geduldig, aber bitte sofort. Ich brauche jetzt die Geduld. Okay, sagt der Herr, ich schicke dir Probleme. Denn in meiner Bibel steht, wer um Geduld bittet, Probleme bringen Geduld. Schwierigkeiten bringen Geduld, schreibt der Apostel Paulus. Das heißt also, wenn du anfängst, um Geduld zu beten, musst du dich nicht wundern, dass es problematisch wird. Ich habe so wenig Geduld und jetzt braucht es Geduld. Jetzt hat sie ihm tatsächlich schon die Schulter festgestochen hier. Ich habe keinen Schrei gehört, aber nun ja, Geduld ist auch etwas, nicht wahr? Am Anfang, ach, darf ich einmal fragen, wer schon vom 1. bis 3. Jahr verheiratet, also bis 3 Jahre verheiratete Leute unter uns, alle schon länger. Da, 1, 2, 3 jetzt, ja, habt doch keine Angst, passiert euch nichts. Nicht, ihr werdet nicht gestochen, passiert also gar nichts. Aber am Anfang braucht man Geduld mit dem Fremden und Unbekannten. Ist doch so. Boah, wie, so bist du auch? Hätte ich nicht gedacht von dir. Und später braucht man Geduld mit dem so Vertrauten. Deine Rülpser kenne ich schon alle. Deine Witze sind mir so bekannt. Nicht? Und dein Schniefen weiß ich auch. Und deine Schnarchtöne, die kenne ich auch alle. Nicht? Und damit braucht man dann auch unheimlich viel Geduld, mit dem Partner umzugehen, mit dem furchtbar so Vertrauten geduldig zu sein. Aber wagt immer wieder was Neues. Ich möchte euch als Ehepaaren etwas mit auf den Weg geben. 3 Buchstaben. Kennt ihr die? NWW. Was mag das heißen? Wir leben ja heute nur noch in Kürzeln, nicht wahr? Wir schreiben eine SMS und da gibt es nur noch Kürzel. Ich muss auch meine Kinder fragen. Ich sage, was heißt das denn? Gib mir bitte einen Duden, damit ich das kennenlerne. Aber NWW heißt neue Wege wagen. Das solltet ihr auch tun. Nicht immer nur beim Alten stecken bleiben. Neue Wege wagen auch miteinander. Aber habt Geduld miteinander. Durch Ungeduld ist wahnsinnig viel zerbrochen. In vielen, vielen Ehen. Und deshalb ist es wichtig, auf den anderen zu warten. Ich will warten, bis du auch soweit bist. Und wir wissen ja, alleine jetzt, wenn es um Sex geht, miteinander zu schlafen. Wenn wir Männer so ungeduldig sind, dann haben wir vielleicht schnell was davon. Und die Frau sagt, war's das? Mehr nicht? Geduld ist gefragt, auch in einer sexuellen Beziehung, miteinander umzugehen und aufeinander Acht zu haben. Auch das, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend. Eine Rose öffnet sich nur in der Wärme. Und durch Geduld öffnet sich ein Mensch. Geduld heißt ja, auf ein Ziel zuzuwarten. Geduld heißt nicht, naja, kann man halt nichts machen. Ich habe halt resigniert. Dieser Tage habe ich ein Gespräch gehabt, auch wo er mir sagt, ach weißt du Arno, ich habe schon resigniert. Es ändert sich sowieso nichts. Ich sage, das ist keine Geduld. Geduld heißt, auf ein Ziel zuzuwarten. Zu erwarten, dass sich etwas verändert. Und viele Frauen meinen, sie könnten ihre Männer verändern. Vergesst das. Ihr schafft das nicht. Und ihr Männer, ihr werdet das auch nicht schaffen, eure Frauen zu verändern. Jeder Einzelne muss erkennen, was er ändern muss in seinem Leben. Und dann sollte er es tun. Darüber miteinander zu reden ist wichtig, gar keine Frage. Aber du wirst nie den anderen zwingen können, wenn du das nicht machst, dann gehe ich. Das ist Erpressung. Aber es ist gefährlich. Der Einzige, der sich ändern kann in der Ehe, bist du selber, zu sagen, das will ich in meinem Leben verändern. Ich weiß, das stört, ich weiß, das kränkt, ich weiß, das tut weh. Und sag's dem anderen auch und sag, du, da will ich mich jetzt ändern. Du darfst mir helfen, ich gebe dir den Freibrief dazu, mich öfter mal zu erinnern, damit mein Leben sich ändern kann. Aber dann hab auch Geduld, wenn sich nicht gleich alles verändert. Auch das brauchen wir. Und das nächste Kleidungsstück ist das Ertragen. Ich weiß, wie viele Männer von euch, Ehemänner, haben ihre Bräute damals über die Schwelle getragen? Jemand von euch? Ja, wer hat sie genommen, die Braut, und hochgehoben? Ja, richtig hoch. Schafft er das heute noch? Manche vielleicht noch ja, manch einer sagt, nee, also dann breche ich mir das Kreuz ab, das funktioniert nicht mehr. Aber du musst den anderen ertragen. Er, unser Gott und Vater, trägt uns. Und weil wir von ihm ertragen werden, können auch wir einander ertragen. Das ist, glaube ich, etwas ganz Großartiges, zu wissen, der andere erträgt mich. Und du als Frau musst deinen Mann ertragen und du als Mann musst deine Frau ertragen. Es ist manchmal unerträglich. Was macht man dann, wenn es unerträglich ist? Wenn ihr euch zofft. Ich empfehle den Leuten immer wieder, noch vor kurzem hatte ich ein Ehegespräch, junge Leute, 10 Jahre verheiratet, Anfang 30. Und sie sagt dann immer, ich flipp dann aus. Und ich sage, dann kriegt er mit Worten eins rechts und links um die Ohren gehauen. Ja! Was soll ich denn machen dagegen? Ich sage, rausgehen. Und ich war dann beim nächsten Ehegespräch da. Dann sagt sie, Arno, ich war mindestens 10 Mal draußen. Ich sage, gut. Und? Ja, sagt sie, ich habe Sauerstoff aufgeatmet. Habe mal tief durchgeatmet. Habe dann gemerkt, so schlimm war das ja gar nicht mit ihm, was er gemeint hatte. Das heißt also, den anderen ertragen, erträglich zu sein, auch füreinander. Auch einer trage des anderen Last. So werde dir das Gesetz Christi erfüllen. Kennst du die Last des anderen? Vielleicht bringt dein Ehepartner eine große Last aus der Familie mit. Vielleicht war der Vater oder Großvater Alkoholiker, vielleicht die Ehen früher geschieden und du kommst aus ganz zerbrochenen Verhältnissen und dein Partner muss dich tragen, ertragen. Und vielleicht, und ich hoffe nicht, dass es jemand so erlebt hat, aber es gibt viele Frauen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Und das ist eine der schlimmsten Dinge, die es überhaupt gibt. Jesus sagt, Mühlstein um den Hals, ersäufen. Wer so etwas getan hat, hat eigentlich sein Lebensrecht verwirkt. Und dann ist es so notvoll, und ich könnte euch den ganzen Nachmittag von Menschen berichten, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Sehr viele Frauen als Mädel mit 10, 11, 12, 13 Jahren, manchmal sogar noch früher. Und dann ist es so notvoll, auch in der sexuellen Beziehung, dass viele Möglichkeiten nicht mehr vorhanden sind. Weil einfach eine Frau dann völlig anders reagiert, dann flippt sie aus. Und auch das zu ertragen. Ein Mann muss dann sehr, sehr viel ertragen und vertragen, wenn er auf einmal merkt, die Situation, das geht nicht mehr. Und darum ist Jesus sehr, sehr scharf. Wer eins dieser Kleinen missbraucht, dem wäre es besser, einen Mühlstein um den Hals zu hängen, der hat sein Leben eigentlich verwirkt. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. Es ist ein langer, langer Weg, Heilung zu erleben. Es ist ein langer Weg, auch dann in der Beziehung und auch in der Sexualität miteinander wieder froh zu werden. Ich denke an ein Ehepaar, ich will uns das hier kurz schildern. Die haben 3 Kinder und sie sagte mir, ich weiß nicht, wie die entstanden sind. Es war nicht der Heilige Geist, aber wir müssen miteinander geschlafen haben, aber ich habe schon lange, lange nicht mehr mit ihm geschlafen. Ich kann das nicht. Und nach 3 Gesprächen knieten wir nieder und sagten, Herr, zeig du, woran es liegt. Und dann schrie sie auf einmal auf. Und sie sagte, ich war 11 Jahre alt. Dann hat mein Onkel mich missbraucht und mein großer Bruder. Und das war die Ursache. Einfach die völlige Verneinung, die Angst sich hingeben zu können. Die Ursache lag im Missbrauch. Und darum ist Jesus so scharf. Und darum haben wir ein ganz großes Recht darauf, als Eltern zum Beispiel, auf unsere Kinder zu achten. Und dass wir sie schützen, soweit wir irgend können. Darum ist es ganz wichtig, darüber nachzudenken. Ertragen. Manche Männer müssen auch dieses Leid ertragen, dass manche sexuelle Gepflogenheiten nicht möglich sind aufgrund dieser Dramatik. Und das tut bitter weh. Aber auch damit leben zu lernen und am besten, wenn möglich, auch eine vernünftige therapeutische Maßnahme zu ergreifen, um manches an Heilung zu erfahren. Auch das möchte ich so sagen. Ertragt euch, tragt einander. Und der nächste Bereich ist vergeben. Das ist ein schönes Kleidungsstück, aber sehr schwer. Vergeben heißt was? Vergeben heißt weggeben. Ich vergebe, ich gebe es weg. Das ist vergeben. Und wenn du den anderen bittest, bitte vergib mir, und er sagt, ich habe dir vergeben, dann hat er es weggegeben. Dann hat er kein Recht mehr, es vorzustellen. Du darfst dich auch drumherum machen, nicht? So, dann darfst du dich drehen. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, ist kein Problem. Aber wir können es auch so belassen. Vergeben heißt also, wir als Ehepaar werden immer wieder schuldig aneinander. Und darum übe ich in allen Gemeinden, wo ich bin, diese drei berühmten Sätze. Ich liebe dich, bitte vergib mir, ich vergebe dir. Vergeben heißt weggeben. Wohin gibst du die Schuld des anderen? Geh damit zum Kreuz. Manchmal fällt das unheimlich schwer. Und ich habe von Jesus gelernt, wie er gebetet hat am Kreuz. Da hatten ihn die Soldaten festgenagelt, da haben ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten verspottet, da haben ihn andere gepeinigt, andere haben über ihn gelästert und gelacht. Und dann betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manchmal fällt es uns schwer, direkt dem anderen zu sagen, ich vergebe dir. Jesus hat am Kreuz nicht gesagt, ihr Soldaten und ihr Leute da unten, ich vergebe euch. Habt ihr das gehört? Nee, hat er nicht gesagt. Er hat dem Vater gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat also das Gericht dem Vater übergeben, die Entscheidung dem Vater übergeben. Und manchmal ist es bei uns so notvoll, dass es uns so schwer fällt, dem anderen zu vergeben. Und dann ist es ganz entscheidend, dass wir den Mut haben, wie Jesus zu beten. Vater, vergib du ihr. Ich will ihr auch vergeben. Vergebung ist eine unheimlich schwere Situation. Denn wenn du die Schuld des anderen vergibst, zahlst du selber den Preis. Wenn ich dir eine teure Vase zertrümmern würde zu Hause und es wäre ein Erbstück von den Großeltern, und ich würde sagen, ich kann dir wohl 100 Euro dafür geben oder ich frage meine Versicherung, was sie dafür zahlt. Aber du wirst dieses Erbstück nie wieder bekommen. Es ist weg. Wer trägt den Schaden? Du. Wenn du mir vergibst, trägst du den Schaden. Wer dem anderen vergibt, trägt im tiefsten den Schaden. Vergebung. Ein großes Kleidungsstück, was notwendig ist, um Not zu wenden in der Ehe. Vergebt euch so, wie Christus euch vergeben hat. Und jetzt haben wir noch etwas Schönes, was über die ganzen Kleider gedeckt werden soll. Das ist der Gürtel der Liebe. Über alles aber zieht an das Band der Liebe. Und interessant ist, damit die Dinge nicht irgendwo durch die Gegend flattern, ist das Band der Liebe ganz entscheidend. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, habe ich gestern Abend schon gesagt. Und Liebe ist ein großartiges Band, das miteinander verbindet. Du sollst in die Kleiderkammer Gottes gehen. Und du sollst dort die verschiedensten Dinge dir anschauen. Und nicht nur anschauen, dich fragen, mein Gott, welches Kleidungsstück ist im Moment notwendig und notwendiger denn je? Ist es das Erbarmen? Oder ist es die Freundlichkeit? Ist es die Demut oder die Sanftmut, die Geduld oder das Ertragen oder Vergeben? Über all das aber zieht an die Liebe. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid, so euch untereinander fresst und beißt und dass es durch die Fenster schallt, die zoffen sich schon wieder. Da ist wieder verrückt was los bei diesem Ehepaar. Nein, seht, wir haben sie einander so lieb. Das darf auch manchmal laut werden, gar keine Frage. Aber das Kennzeichen ist tatsächlich die Liebe. Du darfst deinen Mann dort entkleiden, wenn du willst. Nicht? Vielen Dank, ihr wart großartig. Ich denke, ihr habt einen Applaus verdient, ja? Applaus das Band der Liebe, etwas Wunderschönes, miteinander so zu erleben. Und ich denke, wir sollten viel öfter daran denken, wenn wir morgens vor der Kleiderkammer stehen, was wollen wir wirklich tun? Es geht um Ehe, um die Gemeinsamkeiten. Was verbindet euch? Die Schönheit? Die Jugend? Was verbindet euch? Charaktereigenschaften. Jedes Mal, wenn ich Traugespräche führe, dann bitte ich die Paare, 7 Dinge mir zu nennen, die sie am anderen mögen. Das ist auch meine Aufgabe heute an euch, bis morgen nicht im Gottesdienst, ich werde euch nicht abfragen, 7 Dinge dem anderen zu sagen, das gefällt mir an dir. Ja? Wer ist bereit, es zu tun? Ich denke alle, ja? Und nicht nur 1, 2, 3 Leute. Also 7 Sachen mal sich vor Augen zu führen, zu sagen, diese 7 Dinge gefallen mir an dir. Und bei allen anderen Traugesprächen bitte ich dann um 3 Dinge, die dir nicht am anderen gefallen. Oh, das ist peinlich. Manchmal muss ich wirklich nachhelfen. Und dann sagte mir eine Frau, eine Braut, die sagte dann, ja, weißt du, ich habe aber Mühe, wenn ich das jetzt sage, dann wird er mir das ewig vorhalten. Nein, ich sage, ihr lebt doch von der Vergebung. Ihr wollt doch miteinander vernünftig umgehen. Also es gibt Dinge in unserem Leben, die wir am anderen nicht mögen. Und das sollten wir auch akzeptieren. Zu sagen, du, das gefällt mir nicht. Wie du dich verhältst, wie du das machst und so weiter, das mag ich nicht. Es gibt also gewisse Dinge, die wir ablehnen. Aber es ist ganz entscheidend, dass wir die 7 Dinge entdecken am anderen. Das gefällt mir. Was verbindet miteinander? Was schafft Gemeinschaft? Wo man gemeinsam schafft, entsteht Gemeinschaft. Die Schwaben, die wissen, was schaffen heißt. Schaffe, schaffe, Häusle baue, Hund verkaufen, selber bellen und verrecken. Nicht, das ist dann so typisch schwäbisch. Nicht, ich kann das so sagen, meine Frau ist eine waschechte Schwäbin. Schaffen. Aber miteinander schaffen, das verbindet auch miteinander. Etwas gemeinsam zu tun, gemeinsam kochen, gemeinsam die Wohnung putzen, gemeinsam die Fenster putzen, gemeinsam aufräumen, gemeinsam Spielzimmer aufräumen. Das alles gemeinsam tun, es ist viel einfacher und macht viel mehr Spaß, als wenn einer sich abrackert und der andere sagt, naja, ich bin hier Herr im Haus, aber du bist meine Gehilfin, jetzt geh Hilfin und geh und hilf. So nicht. Immer dort, wo Männer und Frauen im vollen Berufsleben stehen, tragen sie beide Verantwortung für den kompletten Haushalt, muss ich den Männern manchmal sagen. Wenn beide 6 oder 8 Stunden im normalen Berufsleben stehen, haben sie genau die gleiche Verpflichtung im Haushalt. Gar keine Frage. Und dann muss man sich überlegen, wer kann was, wie am besten. Mir fällt es schwer, Hemden zu bügeln, sage ich ganz ehrlich. Andere glatte Wäsche habe ich kein Problem damit und vieles andere Fenster putzen und so mache ich gerne. Vieles ist da und dass man sich dann miteinander abspricht. Gemeinsam schaffen ist eine große Gemeinsamkeit. Etwas gemeinsam tun. Gemeinsamkeit fängt eben auch bei den gleichen Gedanken an. Das bedeutet also auch die Kulturschicht, aus der man kommt. Auch die Bildungsschicht spielt eine große Rolle. Und immer wieder entdecke ich also, wenn Menschen solche Unterschiede erleben in ihrer Bildungsschicht, wird es problematisch, wenn einer gerade vielleicht noch nicht mal seine 7, 8 Jahre Schule hinter sich hat und der andere hat Abi und ist da eben mit einer 1 voll und ganz dabei. Das schafft mancherlei Konflikte. Deshalb ist es schon wichtig zu sagen, wir kommen aus einem ähnlichen Bildungsniveau. Wir kommen aus einem ähnlichen Hintergrund. Und das Schöne ist ja auch hier in den Gemeinden, entdecke ich das immer wieder, der religiöse Hintergrund, auch der Kulturhintergrund aus Russland, bei den meisten ist es wenigstens so, wenigstens die Vorfahren haben das so erlebt. Das heißt also, vieles an Gemeinsamkeiten hat man. Und deshalb ist es auch wichtig, die Gemeinsamkeiten in den Familien zu entdecken. Auch das eben zu sehen, wo ganz krasse Unterschiede sind. Da wirkt sich das auch krass aus. Ich denke an ein junges Paar, die ich kenne soweit. Er kommt total aus der Drogenszene, kommt aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen. Er kennt seinen Vater überhaupt nicht. Die Mutter hat wenigstens 15 Männer gehabt, hat von 4, 5 Männern unterschiedliche Kinder. Total am Boden. Und sie hochgebildet, nicht nur Abitur, sondern sie hat studiert. Und die erste Zeit war Faszination bei dem Paar. Boah, du bist so ganz anders, das ist geil, das ist wer weiß wie klasse, toll. Und nach 2, 3 Jahren haben sie dann auf einmal gemerkt, wir sind so unterschiedlich, dass es nur noch Konflikte gibt. Deshalb ist es schon wichtig, darauf zu achten. Nun, vielleicht aber sagst du, wir haben solchen Bildungsunterschied. Aber jeder von uns ist jung genug, um sich fortzubilden. Das heißt also, jeder von uns hat die Möglichkeit und die Gelegenheit und die Chancen auch, sich weiterzubilden. Das bedeutet also zu sagen, ich will mehr aus meinem Leben machen, das Gott mir geschenkt hat. Ich will leben und ich möchte dieses Leben eben auch mehr denn je sehen. Auch in der Richtung Gemeinsamkeiten zu entdecken, ähnliche Charaktereigenschaften. Und es ist nicht einfach, wenn jemand eine Nachteule ist und der andere eine Lerche. Kennt ihr sowas? Die Nachteule geht nachts um 1 ins Bett und die Lerche steht auf, sobald die Sonne aufgeht, im Sommer dann um 4 Uhr oder 4:30. Boah, es geht. Man muss sich irgendwo dann finden, nicht bis hin, dass man sagt, wann wollen wir denn miteinander schlafen? Du gehst nachts um 1 ins Bett und der andere sagt, also, naja, also ich muss um 9, 9:30 muss ich ins Bett. Irgendwo muss man einen Kompromiss finden, gar keine Frage. Und vielleicht verändert sich ja auch das ein oder andere. Gemeinsamkeiten, könnt ihr gemeinsam beten? Ist für euch Gottes Wort etwas Gemeinsames? Noch vor kurzem sprach ich mit einem Ehepaar, die mir sagten, seit Jahren haben wir Gottes Wort nicht mehr gelesen. Jeder hat das wohl hoffentlich für sich gemacht, meinte sie dann und er auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hat Gott noch etwas zu sagen durch sein Wort, auch in eurer Ehe? Sprecht ihr miteinander vor Gott? Nicht immer ist das möglich. Manchmal gibt es Glaubenszweifel bei dem Partner. Und dann sollte man nicht gleich sagen, naja, jetzt ist alles kaputt. Auch durch eine Durchstrecke den Partner begleiten. Und viele Frauen erwarten manchmal von den Männern, die müssen immer geistlich topfit sein. Die müssen der Herr im Haus sein, sie müssen das geistliche Priesteramt erfüllen, sie müssen also die Andachten halten, sie müssen immer geistlich geben können. Gesteht ihnen doch auch mal zu, dass sie Zweifel haben und Ängste haben und Nöte haben. Dann seid ihr gefragt, auch als Frauen. Und umgekehrt eben auch, einer dem anderen Mut zu machen. Aber gemeinsam Gottes Wort lesen, gemeinsam wieder hinhören, was will Gott uns sagen. Gemeinsam in der Gemeinde auch zu entdecken, hier haben wir geistliches Zuhause, hier haben wir die Großfamilie, die es bei den jungen Paaren ja gar nicht mehr so sehr gibt, bei den Älteren noch ja. Und hier miteinander einen Weg zu gehen der Gemeinsamkeit. Auch gewisse Stile von Mode, von Sportinteressen. Vieles gemeinsam, aber auch manches für sich. Da sagt eine Frau, also mit Fußball fange ich nichts an. Meine Frau hat sich gewundert, als ich Rentner wurde. Sagt sie, Arno, ich habe das nie gewusst, dass du so ein Fußballverrückter bist. Nicht, ich sage, jetzt habe ich Zeit. Freitagabend waren immer Sitzungen, nicht, und Samstagabend waren Predigtvorbereitungen. Jetzt nehme ich mir öfter Zeit und gucke mir also Fußballspiele an und bin begeistert. Und ich sage, du, ich nehme mir den Kopfhörer, du kannst nähen oder sonst was machen. Aber ich bin einfach begeistert. Es gibt also Dinge, die mich interessieren, die meine Frau überhaupt nicht interessieren. Und das ist auch gut so. Und das ist auch gut so, dass wir nicht immer nur zusammenklucken. Irgendwo geht man sich auf den Keks. Deshalb ist es wichtig, dass Männer Freunde haben und Frauen Freundinnen haben und dass die auch mal für sich sind und dann neue Dinge entdecken, NWW, neue Wege wagen, auch Gemeinsamkeiten dann wieder zu entdecken im Austausch miteinander. Gemeinsam unter dem Segen Gottes zu stehen, ist eine große Gemeinsamkeit. Was verbindet euch miteinander? Das Wesen des anderen, das fröhliche Lachen miteinander, die erotische Anziehung, ich hoffe, sie ist noch immer da, die Kinder, die gemeinsamen Schulden, das innere Ja zum anderen. Und wir wollen noch ein wenig auch über Rituale nachdenken. Kennt ihr Rituale? Gibt es Rituale in eurer Ehe? Was wiederholt sich schön? Also es gibt ein Ritual, ich darf das aus der Sache plaudern. Ich liege so gerne noch am Abend bei meiner Frau im Bett und sie umarmt mich dann von hinten her. Es ist ein Ritual, schönes Ritual. Jahre, Jahrzehnte lang, wunderschön, Haut an Haut beieinander zu liegen. Tut einfach gut. Man muss nicht immer dann Sex haben. Aber einfach zu den anderen zu spüren. Herrliche Rituale. Oder ich mache jeden Morgen Frühstück, sofern ich irgendwie kann. Das ist ein Ritual. Das gehört einfach, da habe ich von Jesus gelernt. Nicht, er macht das ja auch. Und den Männern habe ich das schon, glaube ich, letztes Jahr gesagt. Nicht, ihr Männer, wenigstens einmal in der Woche, mindestens das, Frühstück machen. Hat Jesus seinen Mitarbeitern gemacht. Wäre ein Ritual, zu sagen, okay, das gehört auch dazu. Ein Ritual wäre zum Beispiel Blumen schenken. Mein Vater hatte ein Ritual, der hat jeden Freitagabend, war immer ein Blumenstrauß, den er mitbrachte, schenkte ihn seiner Frau. Es sei denn, er war Freitag nicht da, dann gab es ihn am Samstag. Aber es war ein festes Ritual. Nun kann es manchmal langweilig werden. Und ich kann mich gut erinnern, es gab mal richtig Zoff. Meine Mutter war wütend und ärgerlich. Er hat ihr keinen Blumenstrauß gebracht. Und dann hat er gesagt, ich wollte doch mal sehen, wie du reagierst. Aber schnell am nächsten Tag hat er schon den nächsten Blumenstrauß geholt, damit wieder irgendwo die Luft rein war, in Ordnung war. Also wenn man solche Rituale dann irgendwo unterbricht, kann das auch manchmal schwierig sein. Ein Tischgebet zu sprechen, könnte auch ein Ritual sein. Ein Segensgebet zu sprechen für die Kinder, wenn sie in den Kindergarten gehen oder am Abend noch einmal. Es gibt Rituale, die uns miteinander verbinden. Vielleicht massierst du deinem Partner jeden Abend ein wenig die Füße oder jeden zweiten Abend. Ein schönes Ritual. Nicht Fußmassage, etwas Wunderbares, tut einfach gut. Nicht, oder einmal in der Woche eine Ganzmassage. Da musst du nicht extra eine Ausbildung für haben. Einfach zu fühlen, zu spüren. Bitte nimm dir mal ein bisschen Öl, sonst kratzt das so sehr und ist nicht ganz so gut. Einmal am Tag eine feste Zeit zu haben, zu sagen, dann sitzen wir beieinander, reden miteinander. Und wenn nicht jeden Tag, dann wenigstens jeden zweiten. Oder ein Ritual, Kuss beim Abschied. Kuss beim Ankommen. Das sind Rituale, die gehören dazu. Und wie wichtig sind solche Rituale? Sie sind quasi wie das Öl im Getriebe einer Ehe. Gibt es solche Rituale bei dir? Rituale vielleicht auch zu sagen, dreimal im Jahr gibt es ein Wochenende im Hotel. Ein Ritual. Zu sagen, das gehört einfach dazu. Wir wollen miteinander neu wieder drüber nachdenken und den anderen wirklich entdecken in seiner anderen Art. Oder zwei, dreimal die Woche einen gemeinsamen Spaziergang, Hand in Hand. Ich freue mich immer wieder über die, ich sah eben so ein Paar hier reinkommen, fand ich ganz toll. Ein junges Paar kam hier zur Türe rein, soweit, dann mussten sich ja voneinander trennen, um die Jacken auszuziehen. Da dachte ich, toll, da gehen zwei Menschen Hand in Hand und demonstrieren es. Auch das ist ein Stück Ritual. Rituales Verhalten ist einfach notwendig und gut. Was wünschst du dir am anderen? Auch diese Wünsche einmal zu äußern und auch das einfach zu entdecken. Aber wir entdecken auch bei allem Unterschiedlichen, dass wir wirklich sehr unterschiedlich sind. Ich habe uns ein paar Schuhe mitgebracht, habe ich mir ausgeliehen, sind nicht meine. Sind Irenes, darf ich einfach mal sagen. Nicht, sie sind schon benutzt. Ein Ehepaar ist ein Paar wie ein paar Schuhe. Schon gebraucht. Ich weiß nicht, wie oft und wie lange ihr verheiratet seid. Aber es gibt immer noch Männer oder Frauen, besonders Frauen, die möchten gerne die Rollen tauschen. In der Gesellschaft entdecken wir das auch. Überleg einmal, du müsstest die Schuhe so rum anziehen. Meine Enkelkinder machen das noch gerade. Die kriegen das noch nicht hin. Was ist der Rechte, was ist der Linke? Manchmal sind die auch so klein, sodass man es nicht entdecken kann. Bei den größeren Latschen ist das anders, nicht? Und so ist das ja auch in der Ehe. Nicht, das geht nicht. Männer können nicht Frauen sein und Frauen können nicht Männer sein. Gott sei Dank. Sonst wäre es ja stinklangweilig. Es ist noch immer spannend, die Unterschiedlichkeit zu entdecken, miteinander unterwegs zu sein. Und doch, jemand hat einmal gesagt, ich lerne den anderen erst dann kennen, wenn ich in den Mokassins oder in den Schuhen des anderen gelaufen bin. Auch das, glaube ich, ist etwas ganz Entscheidendes für die Ehe. Ich versetze mich einmal in die Lage meines Partners. Auch hier ein Bild und Beispiel, das ich erlebt habe. Kommt ein Ehemann, drei kleine Kinder. Und da, Pastor, wir haben so viel Zoff zu Hause, es kracht am laufenden Band. Und ich komme nach Hause nach der Arbeit, ich habe 8-9 Stunden schwer gearbeitet und dann komme ich nach Hause, sieht aus wie Sau zu Hause. Wirklich Chaos überall. Na, ich sage, okay, wie viele Kinder habt ihr? 3. Und ich sage, wie alt sind die? 1,5. 3 und 4,5. Das sind alles ganz kleine Kinder. Ich sage, was machen die? Ja, die machen allerhand. Aber meine Frau soll aufräumen, wenn ich nach Hause komme. Ich sage, okay. Und wir haben dann miteinander lange gesprochen und dann habe ich dem jungen Mann gesagt, ich sage, weißt du was, wie viel Urlaub hast du noch zu kriegen? Oh, sagt er, noch 3 Wochen. Ich sage, wunderschön. Geh zu deinem Chef, bitte nächste Woche um Urlaub oder in 14 Tagen. Sagt er, wieso? Nun, ich sage, ich habe was Besonderes vor. Ja, was? Und dann fragte ich sie und ich sage, und? Ja, sagt sie, ich habe eine Freundin in der Schweiz. Ich sage, wunderbar, ruf sie an, frag, wann du kommen kannst. 14 Tage später geschah Folgendes. Er kriegte Urlaub, eine ganze Woche, und die fuhr alleine in die Schweiz zu ihrer Freundin. Eine ganze Woche lang. Und ich habe ihm gesagt, so, ich sage, mein Lieber, eine Woche lang machst du mal das, was deine Frau macht. Von morgens bis abends. Wäsche waschen, aufhängen, Kinder wickeln, in den Kindergarten bringen und. Nach 3 Tagen rief er an und sagte, Arno, wie lange muss ich das noch aushalten? Ich sage nichts mehr. Ich sage, 7 Tage. So lange wird es bleiben. Der Kerl ist so lampfromm geworden, kein Meckern mehr, der sieht auf einmal, dass er auch aufräumen kann. Der sieht auf einmal, dass man auch als Mann die Waschmaschine füllen kann. Er sieht auf einmal, dass man auch Wäsche aufhängen kann. Dass man mit dem Kind nicht nur spielen kann, sondern auch das Zimmer aufräumen kann. Er sagt, Arno, habe ich vorher überhaupt nicht gesehen. Ich sage, das sind eure gemeinsamen Kinder, das ist Gemeinsamkeit. Dann heißt das aber auch nicht nur, sich gemeinsam über die schönen Fotos zu freuen, wir haben tolle Kinder, sondern gemeinsam auch die Arbeit zu bewältigen. Auch das gehört zur Gemeinsamkeit dazu. Natürlich, wenn eine Frau zu Hause ist, ich will nicht sagen nur zu Hause, bitte. Das ist ein Job, ein Fulltime-Job. Und ihr solltet als Männer das wirklich sehen. Wenn da 2, 3 Kinder zu Hause sind, dann steht man hier oben. Und dass die Frau am Abend sagt, du, ich würde ja gern mit dir schlafen, aber ich bin so müde. Nur wenn du mir den ersten Kuss gibst, dann schnarche ich schon. Also ich bin fertig, ich bin platt, ich bin alle. Das muss man dann auch verstehen. Und umgekehrt so weit, wenn man dann dem Mann sagen würde, also okay, ja, du, ich würde jetzt gerne mit dir schlafen. Er sagt, nein, ich habe den ganzen Tag mit den Kindern verbracht. Ich kann nicht. Beides ist richtig. Wenn wir in den Schuhen des anderen laufen, werden wir viel besser verstehen. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat immer gegen meinen Vater gemotzt. Der hat in der Fabrik gearbeitet und erst nach Jahren gab es die Möglichkeit, dass sie den Arbeitsplatz meines Vaters mal anschauen konnte. Und auf einmal wurde sie sehr barmherzig mit meinem Vater. Und hat gesagt, hätte ich das gewusst, dass du in so einem Loch arbeiten musst, dass du so einen Gestank und so einen Lärm um dich hast, ist ja schrecklich. Jetzt begreife ich das erst einmal, dass du abends, wenn du nach Hause kommst, fertig bist und nichts mehr willst, nur noch Ruhe haben willst. Sie hat auf einmal in seinen Schuhen ein wenig versucht zu laufen und war erschrocken darüber. Ich fände es gut, ich weiß nicht, ob jemand unter uns Unternehmer ist, es ist ganz wichtig, dass wir auch die Arbeitsplätze des Partners ein wenig kennenlernen, um zu entdecken, was leistet der andere. Partnerfreundlich miteinander umzugehen, den anderen zu sehen, den anderen zu verwöhnen, partnerfreundlich auch den anderen zu entdecken, sich einfühlen in den anderen, nicht anklagen, sondern ermutigen. Ermutigst du deinen Partner? Es gibt viele Männer und auch manche Frauen, die sagen, schaffst du sowieso nicht. Das ist Entmutigung. Ermutigung heißt, wir wollen es gemeinsam probieren. Ich stehe an deiner Seite. Als meine Frau 47 Jahre alt war, sagte sie, du, ich würde gerne mal eine Ausbildung machen. Ich sage, ich bin an deiner Seite, du schaffst das. Leider gab es nicht mehr so viele Möglichkeiten für eine Ausbildung. Sie hat dann die Krankenpflege gemacht und wurde dann eben Altenpflegerin soweit und hat dann nachher nochmal die 2. Ausbildung gemacht als Stationsleiterin. Aber wir haben sie ermutigt. Ich habe gesagt, das schaffst du. Gar keine Frage, ich glaube an dich. Du wirst das packen, ich bin an deiner Seite und ich werde dir vieles abnehmen. So einer den anderen fördern, gemeinsam etwas zu schaffen. Ich kann mich erinnern, als ich unser erstes Haus baute, habe ich meiner Familie gesagt, die nächsten 6 Monate bin ich kaum da. Voll Beruf und voll Bauen. Mehr geht nicht. Und das sind harte Zeiten. Aber wir haben uns dann gefreut über das Haus, in dem wir einziehen konnten. Dann war die harte Arbeit dann auch vorüber. Gemeinsam etwas zu tun. Gemeinsam sich zu freuen, auch am Erfolg der Kinder in der Schule. Gemeinsam zum Elternabend gehen. Ich habe einen ganz großen Fehler begangen während einer gewissen Erziehungsepoche. Ich hatte nie Zeit. Die Gemeinde war immer wichtiger. Wichtiger als sogar eins meiner Kinder dann. Das hat mein Sohn mir einmal gesagt. Papa, du warst auf keinem Elternabend. War eine Katastrophe. Und ich möchte euch bitten, die ihr Kinder habt, die zur Schule gehen. Ihr Männer, Ihr seid gefragt, schickt nicht nur eure Frauen als Mütter dahin. Wir als Männer sind gefragt, dahin zu gehen und zu sagen, ja, ich habe mich bei meinem Sohn unter Tränen entschuldigt, habe gesagt, es tut mir leid, mein Junge. Immer wenn Elternabend war, hatte ich irgendeine Sitzung. Als ich dann in die letzte Gemeinde kam nach Gießen, habe ich gleich meinem Vorstand gesagt, wenn Elternabend ist und wenn die Hütte hier brennt, ich bin nicht da. Ich werde zum Elternabend gehen. Ja, aber Pastor, du bist angestellt. Ja, ich sage, das mag sein. Aber die Abende, wenn Elternabend ist, dann bin ich nicht da. Einige konnten es nicht verstehen. Gemeinsam Kinder aufzuziehen. Gemeinsam mit ihnen am Bett zu sitzen. Gemeinsam mit ihnen Gottes Wort zu lesen. Gemeinsam für sie zu beten. Gemeinsam auch mit ihnen zu weinen. Und lasst euch bitte nie einen Keil in eurer Erziehung treiben von einem Kind. Das kennt ihr alle auch, die ihr Kinder habt. Nicht, dann kommt der Sohn und sagt, Papa, darf ich dahin? Was sagt die Mama? Die hat Nein gesagt. Ich sage, warum kommst du zu mir? Nicht, auch da eine gewisse Einheit und Gemeinsamkeit wirklich auch leben. Partnerfreundlich heißt, gewinnend miteinander umgehen. Und damit wollen wir jetzt gleich auch zu Ende kommen zur ersten Einheit. Was verbindet dich mit deinem Mann?